für die Kinder, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne hier vorne kommen für die Predigt, wenn ihr wollt. Oder ihr wollt in die erste Reihe sitzen. Genau. Es ist nicht nur Kinderstunde, sondern es ist für alle. Aber ihr könnt schon das machen, wenn ihr wollt. Also heute werden wir auch Bilder haben, die Kinder passen, aber es wird auch einiges für allen. Also wir kommen zu einer Geschichte heute von Paulus. Paulus ist unterwegs im Griechenland und ist, ich soll vielleicht mein Kopf Headset haben, ja, könntest du mir geben? Ich habe das ganz vergessen. Paulus ist in Athen oder wird heute nach Athen. Er ist in Griechenland, das erste Mal, dass er in Europa gewesen ist. Er war in Philippi, oben weiter nördlich, ja, so kurz nach dem Leinwander. Und ist dann nach Thessalonich, wo er viel Widerstand erlebt hat und war auch in Berea. Und in Berea waren die Christen dort besonders. Kann jemand mir sagen, was besonders mit den Bereern war? Vor zwei Wochen war die Stelle. Was für ein Genau. Sie hatten Hunger nach Gottes Wort gehabt und sie war begierig und wollte mehr und haben alles dann selber geforscht, was die Schrift sagte. Und die waren edler als die Geschwister in Thessalonich. Und dann jetzt, Paulus fährt allein so 300 Kilometer oder so von Berea unten bis nach Athen. Und Athen, wenn wir denken an Athen, wir denken an eine Hauptstadt in Griechenland. Und damals hat es schon ihren Höhepunkt erlebt, früher, diese Stadt. Es war zu Ehre der Göttin Athene benannt. Die Stadt hat vieles erlebt vor hunderte Jahren. Und jetzt in dieser Zeit war eigentlich der Höhepunkt vorbei. Sie waren eher nicht so eine wichtige Stadt, aber hat viel noch, was wir auch zu sehen heute, Kunstwerke, Sachen, Bilder, Sachen zu sehen. Aber Paulus war allein in dieser Stadt und sein Missionsteam war immer noch in Berea, um die Geschwister dort zu stärken und zu helfen. Ist er ganz allein in dieser Stadt und wir haben das vorgelesen gehört, als er in Athen war, hat er gesehen, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Okay? Voll von Götzenbildern. Da ist die Stadt Athen bis heute. Man kann die Akropolis da sehen, da oben. Das sind in Ruine jetzt, aber immer noch prachtvoll zu sehen. Und Paulus kam in diese Stadt und hat diese viele, es ist nicht nur ein, zwei Götzen so umherum, sondern voll von Götzen. Einer hat gesagt, ein paar Jahrzehnte später gab es bis 30.000 Götzen in der Stadt. Okay? Eine Stadt war nur mit 10.000 Menschen. Also einer hat gesagt, ein Philosoph hat gesagt, was lieber, du könntest schneller ein Götzen begegnen als ein Mensch. So viele gab es in dieser Stadt. So hat er die gesehen und Paulus hat reagiert nicht nur mit dem, ja wow, schöne, prachtvolle, schöne Statuen und Standbilder, da sind Ruinen noch von diesen einigen. Und so hat manche gesehen, dass hier ist einen, der bis 7 oder 8 Metern groß war auf dem Akropolis. Und diesem Götten und dass man merkt schon, wie aus Gold und aus Silber, aus Stein gemacht, aber alles, um irgendwie eine echte Frömmigkeit zu haben, irgendwie Gott zu erkennen, irgendwie einen Gott zu erkennen und sie haben so vielen Göttern gehabt. Und was Paulus gesagt hat, er hat das angeschaut und die Stelle sagt, er war erregt. Paulus war voll erregt, als er diesem Götzenbilder sah. Nun ist die Frage, warum war er erregt. Das Wort erregt bedeutet provoziert, wirklich irritiert. Okay? In einer Stelle wird es übersetzt erbittert. Okay? Aber hier sprechen wir nicht von was Böses, sondern war einfach bewegt in sich. Okay? Ganz starke Bewegung in sich. Ist es in Ordnung, provoziert zu sein, wenn man sowas sieht? Gott hat das hier gesagt, das war ein gutes Vorbild für uns. Aber warum war er irritiert? War er irritiert, weil, ja, sie nicht an den gleichen, nur weil sie eine andere Meinung hatten wie er? War es Rechtshaberei? Hey, die denken, dass sie recht haben, ich denke, ich recht habe. Ging es darum? Eigentlich nicht. Weil wir wissen, Paulus hat vieles in der Bibel geschrieben und er hat andere Gründe gegeben. Es war wegen dieser Vielgötterei, dass er aufgeregt war. Diese Menschen hatten eine gewisse Frömmigkeit. Und das wird Paulus später ansprechen. Okay? Das heißt, sie wollten einen Gott suchen, waren aber falsch unterwegs. Paulus war erregt aus Liebe für diese Menschen, weil sie auf dem falschen Spur waren. Jesus hat das Gleiche gesagt. In Matthäus 9 wird über ihn gesagt, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt. Jesus aber die Volksmenge wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Bibel sagt in Jesaja 53, wir alle sind wie Schafe. Und wir gehen unserem eigenen Weg. Wir alle. Nicht nur die, die Jesus nicht haben, sondern wenn du lang mit dem Herrn unterwegs gewesen bist. Okay? Ich als Pastor der Gemeinde bin eine Schafe, die verlaufen kann. Und Jesus war bewegt, weil sie keine Hirten haben. Wir haben Freunde. Philipp hat einen Freund in der Schule und sein Vater ist Hirte. Und da zwar hinten auf dem, über dem Berg Richtung, Emreuth fast, da gibt es einen kleinen Parkplatz und da wohnt sein Freund und sein Papa sie haben 250 Schafe. Okay. Sie hatten so über 100, glaube ich, oder so Lämmer gehabt vor ein paar Wochen. Und sie alle brauchen Führung. Er lässt sie nicht einfach in den Bergen, in den Wald laufen und machen, was sie wollen. Was wird passieren? Sie werden höchstwahrscheinlich bei uns im Garten sein. Oder bei, was das meinst du?
Sie würden sich verlaufen oder
wehtun, genau. Sich verletzen, ne? Sehr gut, das stimmt. Über die Straße laufen, dann kommt ein Auto oder ein LKW, über eine Klippe verlaufen und in ganz, in Gefahr oder Wölfe oder anderen Raubtiere könnte sie dann, ne, angreifen. Kommen dann wirklich in Not. Sie würden nicht lang überleben. Und so sind wir Menschen auch. Und diese Menschen in Athen sind verlaufen. Und zwar nach so vielen Götzen, aus Menschenhände gemacht, okay? Und haben gedacht, diese Götzen würden uns schützen und bewahren. Und Paulus war erregt, war so traurig darüber. Das gleiche von Jeremia, ein Prophet, war erregt. Ich will nicht mehr erwähnen, er wollte nicht mehr über Gott reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Er hat so gebrannt, er musste die Wahrheit sagen. Und so war es Paulus gegangen. Nun, warum war er so erregt? Die Antwort ist, er hat eine Liebe in seinem Herzen gehabt. Es ging um Liebe, nicht um ihn. Sie denken, dass sie besser sind als ich. Es ging nicht darum. Er hat eine Liebe für sie gehabt. Er hätte sagen können, ja, ich lasse sie nach ihrem Weg, ich gehe nach meinem Weg, jeder macht seinen Weg. Okay. Nein, Er merkte, sie sind auf dem falschen Spur. Und sie werden nicht gut ankommen, weil sie auf dem die falschen Götzen anbieten. Und so sagt er in 1. Korinther, oder hier in 1. Korinther 13, sagt, wenn ich Sprache der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schalender Zimbel. Wenn ich Weissagung habe, wenn ich Wahrheit sage und alle Geheimnisse und alle Kenntnis weiß, und wenn ich in allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ohne Liebe bin ich nichts. Er hat Liebe in seinem Herzen für diese Menschen und er wollte, dass sie Jesus finden. Es gibt noch einen Grund, nicht nur die Liebe für die Menschen und Liebe für Jesus, sondern eine Stelle in Römer 1. Wenn ihr aufschlagen wollt, könntet ihr Römer 1. Oh, vielleicht kommen wir später. Wir schauen bitte später. Römer 1. Es gibt einen Grund, den echten Grund, höchsten Grund, warum er so erregt war. Römer 1, Vers 18 sagt Folgendes. Es wird offenbart Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Sagt Gottes Zorn ist auf allen Menschen, weil sie nicht die Wahrheit glauben. Und dann erklärt er das weiter, warum alle Menschen, weil wie viele haben nicht von Jesus gehört, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Das spricht er von allen Menschen. Gott hat es denen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Schaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Im Kurzen, er sagte, wenn jemand draußen geht, in der Natur geht, sieht man, erkennt man durch die Natur, dass es einen Gott gibt, dass er mächtig ist, okay, dass er größer ist, eine Art Göttlichkeit. Okay. Sie kennen nämlich nicht Details, aber Sie können das sehen. Und wenn er draußen geht und schaut, wie der Regen kommt und das Wasser die Erde bewässert und dann Pflanzen kommen und wie Leben kommt. Und wenn man, je näher man anschaut, das Leben, desto mehr merkt man, es muss eine Kraft geben, die das alles geschaffen hat. Es muss geben. Es kann nicht Zufall sein. Du kannst kein Zufall, ein Klumpen Erde, die einfach zusammengekommen ist, und boom, ein Mensch. Nein, es gibt ein intelligentes Wesen, der dich geschaffen hat. Und jeder Mensch kann es erkennen und hat das gesehen, damit sie ohne Ausrede sind. Aber was ich eigentlich hier sagen wollte, ist, was er zum Schluss sagt. Weil sie das abgelehnt haben und weder aus Gott, Vers 21, Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurden. Was Paulus hier sagt, ist, dass die Menschen Gott nicht verherrlichen. Warum war Paulus wirklich aufgeregt hier? Nicht wegen, dass er Recht hatte und ihm andere Menschen nicht. Nicht nur, weil er die Menschen lieb hatte, sondern weil diese Menschen haben den wahren Gott nicht verherrlicht, sondern haben gesagt, nein, dies ist unser Gott. Und sie haben sogar als Geschöpfe, Tiere, haben sie Götzen gemacht und haben die angebetet. Das heißt, Gott wird nicht verherrlicht. Die größte Tragödie auf dieser Erde ist nicht Krieg, ist nicht die bösen Sachen, die passieren. Die größte Tragödie ist, dass Menschen Gott nicht erkennen und verherrlichen. Das ist das Schlimmste. Weil Gott hat uns geschaffen, um ihn zu erkennen. Als ob ein Kind, der geschaffen wurde, der erzeugt wurde von Eltern, aber das Kind erkennt seine Eltern nicht und lehnt denen ab. Das ist schlimm. Und in diesem Fall hat Gott alle Menschen geschaffen. Er gibt Regen. Schau, wie viel Regen wir bekommen haben. Wir haben Freunde aus Amerika bei uns gehabt. Und wisst ihr, was ihr Eindruck von Deutschland war? Wow, alles so grün. Also grün. Nee, ich meine nicht grüne Partei. Ich meine, so sondern grün, wenn man da auf der Straße fährt, man sieht, wow, ist so grün. Liebe Geschwister, das ist Gnade. Wir haben es so schön hier. Ich bin gestern mit Lucy laufen gegangen und Lucy hat gesagt, es war wie, in guten Sinn, wie ein Dschungel. Wir sind durch Bäume gelaufen und die Vögel haben gezwitschert und alles so schön. Das ist so alles Gottes Gnade. Alle diese Tiere sind von Gott. Wir werden nachher wieder schöne Sachen essen. Okay, es gibt ein bisschen Werbung für gemeinsames Essen. Okay, also bunt Farben, also wir werden viele Farben haben, viele verschiedene Konsistenz, so wie es schmeckt, so manche knackig, manche ganz weich, also und viele verschiedene Geschmacken und alles, was wir genießen können. Wir werden diese Tiere essen. Wem gehört diese Tiere? Die gehören den Schöpfer. Und wir werden seine Tiere essen. Wir werden seine Pflanzen essen, seine Gemüse. Wir werden es zu uns nehmen und Stärkung für uns. Und er will, dass wir ihm nur danken und sagen, ja, danke, Herr, so lieb von dir. Und das haben diese Menschen in Athen nicht gemacht. Sie haben diesem 30.000 Götzen die Erde gegeben. Er sagt, danke, dass wir Essen haben. Danke, dass wir Leben haben. Und Paulus hat ihn voll erregt. Und was hat er dann gemacht? Er hat angefangen, in Gespräch zu kommen mit den Menschen. Und zwar hier in der Agora. Das ist der Marktplatz. Und das ist die Ruine noch von dort, wo Paulus war. Und weil er dann mit Menschen sich unterhalten hat mit Menschen über den wahren Gott, über den Glauben. Und das ist, was wir auch zu machen haben, in Gespräch kommen mit Menschen. Okay? Nicht denen nur zureden, sondern mit ihnen reden über die Wahrheit. Und das hat Paulus, hat das gemacht. Das ist das Wort hier in Apostelgeschichte, dass er genau in Gespräch gekommen ist. Er unterredet sich in der Synagoge. Er fing an, wo die Gottesfürchtigen waren, den Anbetern und auf dem Markt, auf die Agora. Es gab Epikureischen und Stoischen. Die Epikureischen waren die Materialisten. Das heißt, es ist alles Materie. Es gibt keinen Gott, keinen Geist. Alles Materie. Okay? Und die Stoiker waren eher anders und konzentriert sich auf Harmonie in der Natur, die Pantheisten quasi, okay, der Baum ist Gott, der Stuhl ist Gott, ist alles Gott. Ne? Das heißt, so zwei Seiten hier, alles ist Gott und nichts ist Gott. Okay? Und diese zwei philosophischen Richtungen haben schon haben sich interessiert, das mehr von Paulus zu hören. Sie waren aber ungläubig. Ja, sie waren, ja, er ist ein Schwätzer. Aber sie waren auch, sie wollten sich unterhalten. Ja, wollten was Neues hören. Interessant, ja, okay. Ja, diese Woche dies hören, nächste Woche was anderes hören. So wie Fernsehsendungen, das möchte ich hören, was anderes. Einfach so. Und so waren die Menschen in Athen. Aber dann, als er sich unterhalten hat, haben sie ihn genommen und zwar zu einem anderen Ort. Es heißt die Areopag. Und da sind die Philosophen, Epikurus und der Stoik, der Zeno, der stoische Philosophie gegründet hatte. Und sie haben sich die Menschen mit ihm unterhalten und dann haben sie ihn zum Areopag gebracht. Das ist hier, in diesem Ort. Das ist ein Berg und kann man das wieder sehen hier, der Areopag. Und dort haben sie ihn gebracht. Das war ein bisschen wie der Gerichtshof, wo die Menschen sich versammeln würden, über Sachen zu reden. Und sie wollten einfach von Paulus hören, um zu entscheiden, darf er in Athen weiter seine Botschaft geben oder nicht? Oder werden wir ihn ablehnen? Und so war er hingebracht und jetzt bekommt er die Möglichkeit, die Wahrheit so unter denen auch zu sagen. Die Frage ist, wenn Menschen so falsch unterwegs sind, was brauchen sie? Brauchen wir nur was Schönes ihnen machen, ganz nett sein oder sie manipulieren, no? Ein bisschen so über den Tisch ziehen oder ganz nett sein, aber nur um denen zu verschmeicheln, damit sie dann uns glauben und dann sich öffnen. Was Paulus gemacht hat, er hat einfach die Wahrheit ihnen gesagt. Aber interessant, wie er das gemacht hat, war anders als in der Synagoge. Weil er fängt an in der Synagoge, wenn er vor den Juden gepredigt hat, fing er an mit Abraham, mit David, König David. Von diesen Menschen, wo die Juden sagen, ja, wir kennen wir, ja, Abraham, und dann ging er weiter, kam zu Jesus. Was er in Athen machte, hat der Areopag, er hat die gleiche Wahrheit gesagt. Die Wahrheit hat sich gar nicht verändert. Das Evangelium bleibt gleich. Die gute Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber er fing an mit den folgenden Worten. Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat. Er fing an mit der Schöpfung. Um die Schöpfung und der Schöpfer sie vorzustellen, benutzt er ein Beispiel. Wir haben gesagt, 30.000 Götzen auf dem Berg, okay, in dieser Stadt. Und er hat dort ein Altar gesehen. Vielleicht so ein Altar. Vielleicht hat es so ausgeschaut. Wo war das hier? Ah, Mann, es tut mir leid. Also vielleicht so ein von dem Altaren, okay? Und dann erwähnte er diesen Altar und sagt, ja, es gab ein Altar, den ich gesehen hatte, zu dem unbekannten Gott. Also, diese Menschen hatten 30.000 Götzen, aber waren immer noch nicht sicher, ob die alle abgedeckt hatten. Vielleicht haben wir einen Gott übersehen. Und wenn wir den Wichtigen übersehen, das wäre schlecht für uns. Und Paulus sagt, okay, ihr habt das, diese Ungewissheit. Diesem Gott, den ihr nicht kennt, möchte ich euch vorstellen. Er ist der Gott, der nicht nur, ja, ein kleines Teil für dich macht oder so. Nein, er hat Himmel und Erde gemacht. Und ihm möchte ich euch vorstellen. Das ist wirklich geschickt, wie Paulus das macht. Er begegnet die Menschen, wo sie waren. Er kommt dazu, dass ihre Götzen falsch sind. Aber so fängt er nicht an. Er fängt an mit der wahren Gott. Und dann geht er weiter zum Thema Buße tun. Das kommt noch, weil die Menschen müssen Buße tun von ihrem falschen Weg. Aber holt die Menschen, wo sie waren. So genial, ein gutes Beispiel für uns. Wenn wir in Gespräche mit Menschen sind, dass wir die Menschen abholen, wo sie sind. Vielleicht sind sie katholisch und haben schon ein gewisses Verständnis von Gott. Kann man da anfangen? Vielleicht sind sie jüdisch. Vielleicht sind sie absolut mit gar nichts angefangen. Fängt man mit der Wahrheit, wo das da steht. Es gibt einen Gott. Und ihm möchte ich euch dich vorstellen. Dieser Gott, sagt er, wohnt nicht in Tempel, die mit Händen gemacht wurden. Er ist der Schöpfer, erstens. Und er ist nicht zu begrenzen. Du kannst nicht in einem Tempel halten. Okay? Gott ist nicht hier begrenzt unter den Baptisten, hier in diesem Raum. Okay? Wir haben den einzigen. Okay? Er ist nicht zu begrenzen. Er ist Gott. Er steht über allen. Und ihm müssen wir so begegnen, aus dem wahren Gott, der ohne Begrenzen hat. Aber er ist auch ein Gott, der uns Leben und Odem gibt. Warum lebst du heute? Warum hast du heute atmen können? Wie viele Atemzüge hast du heute genommen? Was denkt ihr? Was denkst du, Silas? Wie oft hast du heute Luft geholt? 100 Mal? Okay, ja. Du siehst lang. 3600, okay. Also, kommt von einem bisschen wissenschaftliche, mathematische Richtung. Ja, echt. Ich würde, ja, kann wohl sein. Denkst du, dass er recht hat oder nicht? Ja, vielleicht. Er gibt zu, vielleicht hast du recht. Okay. Wie? 15.000 bis jetzt. Ja, okay. Hast du gezählt? Das war heute Morgen so. Das könntet ihr, du und Armin, das diskutieren später und sich euch einigen, okay? Also, sagen wir mal, wir fahren mit den Konservativen, 3600 Mal. Wer hat dir Odem gegeben, dass du atmen kannst? Diesem Gott. Ich war neulich, war der Kardiologe, ist alles in Ordnung, aber ich habe meine mutterliche Seite, gibt es was, ein Herzproblem in der Familie, und so alle paar Jahre gehe ich hin, lass mich untersuchen, und es ist wirklich eine schöne Übung für mich, weil ich darf mein Herz sehen. Okay, nicht mein geistiges Herz, aber ja, der Herr kennt mein Herz, aber mit der Ultraschallgerät schaue mir mein Herz an, okay? Und ich darf diese Klappe sehen, kleine Dings, so. Okay. Und es ist unglaublich, wie das funktioniert. Ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Aber ich habe festgestellt, immer wieder, wenn ich das mache, oh Mann, von einem Sekunden zum nächsten ist nur Gnade. Das wisst ihr, okay? Wenn Margaret dann Mann heimgegangen ist. Über Jahre war das mit seinem Herzen Probleme, wir wussten. Ja, das war Gnade. Dass er so lange gelebt hat, war eine Gnade. Und ob man jung ist oder in Jakobs Alter erreicht hat, ist es Gnade. Gott hat dir Leben geschenkt. Und du bist heute nicht für dich da. Du bist für ihn da. Ihm zu verherrlichen, ihm groß zu machen, anderen von ihm zu erzählen, anderen zu ermutigen und stärken. Das ist alles ausgeliehene Zeit. Unsere Zeit ist nur verliehen. Nur geliehen. Und das ist von seinem guten Hand. Der Herr ist gut. Er gibt Leben. Was sagt er noch? Er ist souverän über alles. Er wohnt nicht im Tempel. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Vers 26. Von einem Menschen hat er allen Menschen gemacht. Wer ist diesem ersten Menschen? Wer ist der erste Mensch? Wie hieß er? Joy? Fängt mit A an. Adam, genau. Und das ist das hebräische Wort für Mensch. Das erste Mensch, Adam. Und aus einem Menschen sind wir alle gekommen. Und Gott hat sogar alle Nationen gemacht. Okay, wir sind alle unterschiedlich. Wenn ich schaue auf eure Gesichter, eure Haarfarbe, Hautfarbe, Gesichtform, sind alle unterschiedlich. Ja, Joy? Ja, gut. Gott war ewig da, aber der erste Mensch war Adam. Jesus kam später als Mensch. Aber er wird ewiger Gott vorher, aber gerade ist ein Mensch geworden. Das feiern wir in Weihnachten. Ja? Guter Punkt, ja. Aber Jesus hat den ersten Menschen gemacht, Adam und Eva. Also aus einem Menschen hat er alle Nationen gemacht. Und dass wir unterschiedlich sind, so viele Farben, auch in unserer kleinen Gemeinde. Was für eine Gnade. Das hat Gott gewollt, dass wir unterschiedlich sind. Ist gut so. Nicht alle gleich, gleiche Hautfarbe, gleiche Haarfarbe. Nee, aus einem hat er jede Nation gemacht. Auch jede Völkergruppe. Und warum hat er uns gemacht? Dass wir ihm suchen würden. Vers 27. Er hat die alle festgesetzt. Er hat festgesetzte Zeiten. Und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Er hat alles auch, es hat eingegriffen in deinem Leben. Ob du das merkst oder nicht, hat er in deinem Leben gewirkt. Hat er eingegriffen. Oftmals merken wir das nicht. Okay? Wir fahren irgendwo, wir fahren links, wir hätten rechts abbiegen können. Wir denken, naja, habe ich selber alles im Griff. Gott hat unsere Zeiten in unserem Leben gelenkt. Er hat die ganze Bevölkerung auch gelenkt. Das macht er. Auch in dieser verfahrenen Welt lenkt er alles. Na, und das ist, was Paulus dann sagt, diese Menschen. Hey, Gott hat die festgesetzten Zeiten gemacht. Und warum hat er das alles gemacht? Damit sie Menschen Gott suchen. Ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden. Gott möchte, dass wir ihn finden. Gott möchte, dass du ihn kennst. Ich möchte dich heute fragen, jeder persönlich, denk nicht an deinen Nachbarn, deinen Nächsten, denk nur an dich. Kennst du den wahren Gott? Okay. Kennst du den wahren Gott? Oder hast du einen Gott, den nach deiner Vorstellung ist? Okay. Wenn du Tiere gern hast, dann sieht er wie ein Tier aus. Wenn du Berge gern hast, sieht er wie ein Berg aus. Dann machst du eine Darstellung von etwas von dir aus, das ist selber Götzen. Und Gott sagt nein. Er will, dass du ihm suchst. Und er hat versprochen, wer ihm sucht, wird ihm finden. So suche ihn. Wenn du sagst, ja, ich kenne Gott, längst, suchst du ihm weiter? Suchst du ihm jeden Tag, dass du ihn besser kennenlernen kannst, dass du ihn tasten und fühlen kannst in deinem Leben, dass du seine Stimme hörst, dass du bereit bist, das zu zeigen, dass du glaubst, weil du gehorchst, ihm folgst, ihm nachfolgst, dass wir ihm suchen. Kannst du weiterrücken vorne, Charlie, bis ja, wo ich vorher war? Sonst müsste ich selber. Du kannst das schneller machen als ich. Also, das hat Paulus dann diesen Menschen gesagt. Selbst wenn sie nicht geglaubt hatten, er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Und dann zitiert er eigentlich von Philosophen. Er zitiert von Epimenides und Aratus. Und er spricht davon und sagt, denn wir sind sein Geschlecht. Die Philosophen, sogar die ungläubigen Philosophen, haben festgestellt, es gibt ein Wesen irgendwo. Und von ihm kommen wir. Das war schon denen klar. Sie haben keine Bibel gehabt, aber das haben sie selber gesagt. Wir sind sein Geschlecht und auch, dass Gott alles, dass wir ihn finden. Und dann Paulus geht zu dem Thema, diesem Götzen, und er sagte, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold, Silber oder Stein ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei? Ist es möglich, dass wir Gott erfinden? Nein, du kannst die Gott nicht erfinden. Das ist deine eigene Vorstellung. Sondern was will Gott von uns? Wenn es einen Gott gibt, mir ist eine allgemeine Frage, wenn es einen Gott gibt, wenn der wahre Gott ist und lebt, was erwartet er von mir? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Wenn es der wahre Gott gibt und ich ihn nicht erfinden kann, was erwartet er von mir? Und das ist, wo Paulus dann sagt, ganz schlicht und einfach, er sagte, er gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Spricht er von Buße? Nun, was bedeutet das? Buße ist ein Wort, das in verschiedenen Religionen verwendet wird. Aber die Bibel, wenn es verwendet, spricht davon, es ist ein Meinungsunterschied. Das heißt, ich fahre in eine Richtung, ich laufe in eine Richtung und ich merke, das ist völlig verkehrt und falsch. Ich muss umkehren und in die andere Richtung fahren. Ich muss zugeben, dass ich falsch unterwegs bin. Das mussten diesem Athener feststellen. Ich bin falsch unterwegs. Ich nehme den richtigen Gott nicht wahr. Und ich muss umkehren zu dem wahren Gott. Dass sie Buße tun. Und er sagte, überall müssen Menschen Buße tun. Das ist absolut notwendig, um Jesus zu erkennen, ist festzustellen, ich bin falsch unterwegs. Wenn wir, Achtung, wenn wir sagen, ja, ich will an Jesus glauben, aber ich will Jesus nur mein Leben hinzufügen. Okay? Ich habe mein Leben, ich habe meine Vorstellungen von Gott, von der Welt. Ich will Gott nur hinzufügen, Jesus hinzufügen. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Es gab in ein Missionar, er war in einem hinduistischen Land, glaube ich, Indien, glaube ich. Und dort haben sie so ein Regal gehabt mit allen Götzen. Okay? Bisschen wie Athen, aber in kleiner Form, okay? In ihrer Wohnung. Kleine Wohnung, haben ein Regal. Und dann haben sie eben Götzen gehabt, so ähnlich wie unsere Pflanzen, aber sie waren Götzen. Verschiedenen. Und dann manche haben sie von Jesus gehört, naja, okay, Jesus, das klingt schön, das klingt interessant. Und sie haben dann Jesus zu dem Regal hinzugefügt. So ist es nicht möglich. Es ist nicht, dass Gott unter anderen Götzen wirkt, Jesus unter anderen Götzen, sondern er allein. Der Regal muss quasi zerstört werden. Und wir sagen, nein, es gibt nur einen Gott, Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das war Jesu Worte. Wenn jemand das sagt, ich nur durch mich allein, entweder ist er ganz böse oder ist er krank, verrückt oder ist es der Wahrheit, die Wahrheit. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kannst Gott nicht sehen, ohne an Jesus Christus zu glauben. Jesus Christus kam auf diese Erde. Der wahre Gott ist eine von uns geworden, ist ein Mensch geworden, hat ein Leib genommen, damit er leben konnte und dann sterben konnte an unserer Stelle. Am Kreuz. Und der Zorn Gottes, was ich vorher erwähnt habe, die Sünde, ich habe die Strafe der Sünde verdient. Jesus hat diesen Zorn genommen, damit ich Buße tun kann. Er hat alles bezahlt. Ich muss nur das glauben. Glauben, dass ich falsch bin unterwegs. Glaube, dass er der Wahrheit ist und ihm annehmen als allein meine Rettung. Er ruft allen Menschen, Buße zu tun. Und dieser Jesus hat, ganz zum Schluss sagt er, hat er ihn auferweckt aus den Toten. Jesus ist nicht tot. Er hängt nicht an dem Kreuz noch. Er ist auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, dann nimmst du ihm und sein Auferstehungsleben an. Diese Menschen haben das gehört. Und ein Apostel, Paulus, hat gesagt, also ich würde sagen, dass er ziemlich gute Wortwahl hatte. Okay? Richtige Wortwahl und vom Geist erfüllt, das zu sagen. Aber wisst ihr was? Nicht viele haben geglaubt. Nicht viele. Jesus sagt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenig sind es, die das finden. Breit ist der Weg, der zum Verdammnis führt. Und viele gibt es, die auf diesem Weg sind. Athen war es genauso. Breit war der Weg. Wenig haben an Jesus geglaubt. Es könnte das Gleiche sein in Eckental. Die Wahrheit hat sich nicht verändert. Die Frage ist nicht ganz Eckental. Die Frage ist sehr persönlich. Wie gehst du mit dieser Wahrheit um? Der Schöpfer von dir, der dir Leben und Odem gegeben hat, der eine von uns geworden ist, Jesus Christus, der uns ruft zum Buße. Hast du Buße getan? Jesus ruft uns auch heute. Gleiche Wahrheit für heute. Genau wie in Areopag brauchen wir Worte zu hören. Und wenn du lang mit dem Herrn unterwegs bist, ich möchte uns bitten, schau in deinem Leben, wo bist du falsch unterwegs? Selbst wenn du Jesus kennst, wir sind Schafe, ne? Und erkenne das. Bekenne deine Schuld. Komme zurück zum Herrn. Er ist bereit, dir Vergebung zu schenken. Dass du bist sein Kind, aber die Beziehung mit ihm ist nicht in Ordnung vielleicht. Bring das in Ordnung. Geh weiter mit ihm. Sei bereit, dass er dich korrigiert, dass er dich auf dem richtigen Weg wiederbringt, dass die Weichen richtig gestellt werden mit ihm. Und manche haben doch geglaubt. Einige Männer schlossen sich Paulus an und glaubten. Unter denen auch Dionysius, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Nun, leider ist scheinbar in dieser Stadt keine Gemeinde gegründet worden. Ein von dem einzigsten. Aber trotzdem sehen wir Gottes Wirken. Und das ist etwas, was wir heute mitnehmen. Paulus hat so mit Liebe dem Herrn Menschen begegnet. Können wir es auch in unserer Umgebung Menschen die Wahrheit erzählen. Wir möchten beten. Herr Jesus, hab Dank für deine Wahrheit. Du bist die Wahrheit. In uns ist gar nichts, als nur unsere betrügerischen Herzen. Danke, dass deine Wahrheit sich nicht verändert hatten. Und wir können einfach daran glauben und folgen. Ich bete für uns, Herr, lass uns im Glauben leben. Ich bete für die, die hier sind, die noch nicht so weit sind, die vorsichtig sind mit Jesus. Lass sie merken, dass du allein die Wahrheit bist. Und dass du in unserem Leben verändern möchtest. Und dass wir alle dir nachfolgen werden. Dass keine hier dich ablehnen wird. Sondern dass das Ja-Wort sagt zu dir. Und danke, Herr, dass du durch deinen Geist wirkst. Wir beten durch Jesus. Amen.